Berlin mit Kind und Kegel. Kiez und Kids. Der Flux FM Familienpodcast für Berlin. Edition Tempelhof Schöneberg.
Hi und willkommen zurück bei Kiez und Kids, eurem Podcast für den Berliner Familienalltag. Ich bin Flux FM-Redakteur Marius Legowski. Wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid und mit auf eine weitere Episode unserer Reise kommt. Wie immer mit der Frage, wie geht's Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern in Berlin? Und was berichten die Menschen, die dabei helfen, Familienleben und Alltag unter einen Hut zu bekommen? Wir sind im Südwesten der Hauptstadt angekommen, in Tempelhof Schöneberg. Schöneberg eilt einen Ruf als queerster Stadtteil Berlins, wenn nicht gar des ganzen Landes voraus. Schätzungsfolge identifizieren sich rund 11% der deutschen Bevölkerung als queer. In Schöneberg dürften es deutlich mehr sein. Liberalität wird hier schon immer hochgehalten. Die LGBTQI+-Community lässt sich im Regenbogenbezirk historisch gerne nieder und schätzt das bunte Kiezleben mit seinen Schwulen- und Lesbenbars und Straßenfesten rund um den Neulendorfplatz. Auch Familien mit queeren Eltern, sogenannte Regenbogenfamilien, mögen den Kiez und seine Infrastruktur. Ein Beispiel dafür ist das Regenbogenfamilienzentrum. Homosexuelle und non-binäre Paare, die eine Familie gründen möchten, stehen vor vielen Hürden und Herausforderungen. Das Angebot in der Cheruskerstraße unterstützt dabei. Ich will wissen, wie und radle vorbei.
Ich bin Lisa Haring und ich leite das Regenbogenfamilienzentrum Berlin. Wir gehören zum LSVD, Verband Queere Vielfalt Berlin-Brandenburg. Das ist einer der größten queeren Träger Deutschlands, der ganz viele Projekte hat. Wir hier im Regenbogenfamilienzentrum beraten queere Menschen mit Kindern und Kinderwunsch, vor allem zur Realisierung ihrer Familienplanung. Wir haben ganz viele Gruppen- und Vernetzungsangebote, zum Beispiel für Menschen in der Kinderwunschphase, wie Co-Eltern kennenlernen, Karusselle, DIY, Heiminseminationsvorträge, Austauschgruppen. Und wir haben ganz viele Angebote für Familien, wenn Kinder da sind, Babytreffs, Spielenachmittage, Bastelangebote, Brunches, Picknicks, alles, was eben mit Kindern so Spaß macht. Außerdem bilden wir Fachkräfte fort und versuchen, ganz viel Öffentlichkeitsarbeit zu machen und die Anliegen queerer Familien hinaus in die Welt zu tragen.
Welche Möglichkeiten haben denn queere Paare mit einem Kinderwunsch? Wie berätst du sie bei der Wahl des richtigen Weges?
Die Wege der Familiengründung für queere Paare oder queere Personen sind sehr vielfältig. Das bietet gleichzeitig eine Chance, ist aber auch eine Herausforderung, weil sich Menschen erstmal orientieren müssen. Genau dafür sind wir da. Wir beraten zu privater und offizieller Samenspende. Wir beraten zu Stiefkindadoption, weil wenn ein Kind in eine lesbische Ehe oder Beziehung hineingeboren wird, muss die zweite Mutter es erst adoptieren. Wir beraten zu Fremdadoption. Wir beraten zu Pflegschaft, zu Trans- und Elternschaft, zu Co-Parenting, also wenn Eltern sich unabhängig von romantischer Liebe finden und allem, was da noch so dazugehört.
Vor welchen Herausforderungen konkret stehen denn queere Familien in ihrem Alltag?
Die Herausforderungen für queere Familien im Alltag fangen vor allem eben schon in dieser Kinderwunschphase an, weil es sehr wenig transparent zugängliche Informationen gibt. Man findet im Internet viel, aber wenig Verlässliches. Was ist eigentlich rechtlich möglich? Wie sind Dinge finanziell geregelt? Wie können wir beide Stellen in der Geburtsurkunde füllen? Gibt es eine finanzielle Unterstützung für die Kinderwunschbehandlung in der Klinik? Wie kann man eigentlich eine Co-Elternschaft rechtlich absichern? Ganz viele Fragen. Und auch nach der Geburt ist es eben so, dass oft die rechtliche Situation nicht die tatsächliche Lebenssituation widerspiegelt, dass eigentlich Eltern Sozialeltern sind, die rechtlich keine Rolle spielen, was sehr belastend sein kann für eine Familie. Und dann ist es natürlich so, dass nicht alle Einrichtungen, nicht alle Behörden, nicht alle Kitas, nicht alle Krankenhäuser eingestellt sind auf queere Familien und ihre Lebensrealitäten und dass Menschen Gefahr laufen, misgendert zu werden, dass die Formulare nicht angepasst sind an ihre Lebensrealität, dass immer davon ausgegangen wird, dass man ein heterosexuelles Paar ist und gefragt wird, ach, wo ist aber der Vater oder wo ist die Mutter? In Wirklichkeit gibt es einen zweiten Papa oder eine zweite Mama oder ein nicht-binäres Elternteil, dass Kinder Diskriminierung erfahren in ihrem Alltag oder auch einfach gar nicht vorkommen in den Materialien, die es in der Kita gibt oder auch in den Plakaten, die für die Schwimmbadwerbung irgendwo hängen.
Und was wünschst du dir für die Zukunft der queeren Community?
Eine Anpassung der Gesetze an die Lebensrealität von queeren Familien, das heißt eine Änderung des Abstammungsrechts, eine finanzielle Unterstützung für die Kinderwunschbehandlung. Aber ich wünsche mir vor allem auch eine geregelte Finanzierung der Strukturen, die für queere Familien da sind, weil wir sind wichtige Anlauf- und Vernetzungspunkte. Und die aktuelle Haushaltslage und die Kürzungen haben uns stark getroffen. Es braucht die Regenbogen Familienzentren, damit queere Familien gut beraten und gestärkt und miteinander vernetzt werden können und gut gerüstet ins Familienleben starten können, das sowieso eine wilde, turbulente Zeit ist. Und dafür braucht es einfach eine stabile Finanzierung und es braucht stabil finanzierte Bildungsprojekte, damit pädagogische Fachkräfte in allen Bereichen der Mehrheitsgesellschaft, in anderen Familienzentren, in Kitas, in Schulen, an Behörden, auch Hebammen, auch Psychologinnen, damit auch all die queere Familien gut beraten und begleiten können und die Familien sich da angenommen fühlen.
Die Situation ist ja wirklich nicht einfach gerade. Zum einen nimmt die Queerfeindlichkeit enorm zu. Auf der anderen Seite sinkt die finanzielle Unterstützung für euch. Wie geht ihr damit um?
Die steigende Queerfeindlichkeit in Berlin ist natürlich auch für uns eine emotionale Belastung. Alle, die wir hier arbeiten, sind selbst queer. Viele von uns haben Kinder. Das ist natürlich auch eine persönliche Belastung und ein persönlicher Einschnitt in unsere Freiheit. Man bewegt sich anders in der Stadt. Das macht etwas, wenn man diese Zahlen liest. Auch wenn Angriffe vielleicht an Orten stattfinden, an denen man nicht mehr so oft ist, wenn man Kinder hat, wie zum Beispiel Bars oder vor Clubs oder so. Aber es betrifft ja auch Einrichtungen. Und das, was wir dagegen tun können, ist uns gegenseitig stärken, weiter laut sein, uns nicht einschüchtern lassen, das leichter gesagt ist als getan, kontinuierlich Anzeigen zu stellen, Dinge zu melden beim Register, das antidiskriminierende Arbeit leistet und Fälle von Diskriminierung sammelt, aber eben auch die klassische Anzeige bei der Polizei und einfach Öffentlichkeit für diese steigende Bedrohung auch zu schaffen und die Zusammenhänge darzulegen zwischen der Politik, der Förderung oder der Förderungslogik und der gesellschaftlichen Stimmung, was sich einfach alles gegenseitig bedingt.
Eine wichtige Arbeit, die Lisa und ihre KollegInnen im Regenbogenfamilienzentrum leisten. Sie setzen sich für das Recht queerer Menschen auf Kinderwunsch und Familienleben ein und kämpfen gegen gesellschaftliche Stigmata, die sich nach wie vor auch im deutschen Rechtssystem widerspiegeln. Ein Beispiel, die rechtliche Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Eltern. Im Gegensatz zu heterosexuellen Personen haben bei queeren Paaren nach der Geburt nicht beide Elternteile das Recht, ihre Elternschaft eintragen zu lassen. Die Konsequenz? Regenbogenfamilien sind nicht im gleichen Maße juristisch abgesichert. So können nicht beide Eltern rechtssicher für ihre Kinder eintreten. Ein Missstand, gegen den schon vor langer Zeit geklagt wurde und der eigentlich längst vor dem Bundesverfassungsgericht verhandelt werden sollte. Doch das Gericht lässt sich mit seinem Urteil seit Jahren Zeit und queere Familien mit der Rechtsunsicherheit alleine. Eine diskriminierende Erfahrung, wie die LGBTQI-Plus-Community sie zuhauf ertragen muss. In den letzten 10 Jahren hat sich die Zahl der erfassten queerfeindlichen Übergriffe verzehnfacht. Eine erschreckende Zahl, die für einen negativen gesellschaftlichen Trend steht. Homophobie ist wieder auf dem Vormarsch. An vorderster Front kämpfen dagegen Institutionen wie die Berliner Schwulenberatung auch mit neuartigen Projekten. Seit über 2 Jahren betreibt der soziale Träger ganz in der Nähe des Südkreuzes 2 Kitas. Rosarote Tiger und gelb-grüne Panther heißen die beiden queersensiblen Bildungseinrichtungen. Ich treffe Kita-Leiterin Maria Rochas und Erzieher Yama in der Kita.
Ihr seid hier in einem Gebäude, wo auch ganz groß Vielfalt draufsteht. Die Schwulenberatung ist hier direkt nebenan. Wie ist so das Netzwerk, in dem ihr eingebunden seid?
Der Träger ist Schwulenberatung Berlin. Das ist eine Institution, das ist für queere Menschen gedacht. Und es hatte seit mehreren Jahren, also mehr als 40 Jahren, vor allem mit Erwachsenen sich beschäftigt und seit der Kita gibt, dann mit Kindern auch und Familien und bald kommen auch Jugendliche zu der ganzen Konstellation. Und wir sind hier ein Teil vom Lebensort Vielfalt. Das ist auch von Schwulenberatung und es ist ein Ort, wo es gibt Menschen, die hier wohnen, also queere Menschen aus verschiedenen Altersgruppen. Wir haben auch hier Büros, Beratungsräume und die 2 Kitas.
Ihr habt das altersgruppenmäßig ein bisschen aufgeteilt.
Ja. Warum auch 2 Kitas? Damit wir einfach die Möglichkeit haben, viele Plätze anbieten zu können. Also das war auch sehr wichtig. 93 Plätze insgesamt. Also dass wir einfach vielen Familien sozusagen Kita-Platz anbieten können.
Es ist so, dass ihr gar nicht so viele Plätze bedienen könnt, wie Menschen sich das wünschen.
Nee, eigentlich nicht. Also wir haben noch freie Plätze und die Anfrage ist auch hoch. Vor allem sind Familien aus dem Bezirk. Wir sind eigentlich für alle Familienkonstellationen da und auch nicht nur von Regenbogenfamilien, sondern von allen Familien. Und es gibt viele, die zu uns kommen, weil die hier in der Nähe wohnen, auch viele, die auf unserem Konzept ein großes Interesse haben und ein paar bei hier kommen wegen unserem Konzept.
Das heißt, ihr seid offen für Kinder aus allen Familienkonzepten. Ist euch auch wichtig, da eine gewisse Durchmischung zu haben? Legt ihr darauf auch Wert oder sagt ihr, ihr seid einfach alle herzlich willkommen und uns geht's eher um so einen queer-sensiblen Raum?
Also natürlich sind wir offen für alle, weil das Gute ist ja daran, Menschen, die nicht aus einem queeren Umfeld kommen, können ja hier noch was lernen und mitnehmen. Und manche Eltern entscheiden sich auch direkt dafür. Sie haben selber keinen queeren Kontext im Hintergrund, aber sie wollen ihren Kindern gerne was mitgeben. Und deshalb sagen wir auch, sind wir für alle offen. Und natürlich ist uns auch bewusst, es wohnen ja nicht alle queeren Familien in Schöneberg. Und Eltern, die queer sind, würden gerne hierher kommen, aber spielt ja natürlich auch manchmal der Fahrweg eine Rolle. Aber wir haben von allen Familien Anfragen. Also es gibt auch Familien, die wissen gar nicht genau, was ist hier das Konzept, kriegen es aber nach und nach mit und dann finden auch Fragen statt.
Und weil auch ein wichtiger Teil von unserem Konzept ist die Pädagogie der Vielfalt. Und das heißt nicht nur verschiedene Familienkonstellationen oder queere Menschen oder nicht queere Menschen, sondern auch aus verschiedenen Kulturen, Ländern mit verschiedenen Möglichkeiten oder im Sinne von finanzielle Unterstützung. Ja, nein, also dass wir wirklich so vielfältig leben können in verschiedenen Bereichen.
Wie kreiert man dann eine vielfältige Kita? Was bedeutet das dann so in der konkreten pädagogischen Praxis?
Ist manchmal gar nicht so einfach zu beantworten, weil die Vielfalt bringen wir einfach als Persönlichkeit ja schon mit, weil unser Team besteht aus ganz unterschiedlichen Menschen. Dazu muss man schon sagen, dass im Team ist es schon sehr geprägt, dass wir alle queer sind, um genau diese Arbeit machen zu können, um nichts darzustellen, sondern wir sind, wer wir sind. Wir müssen nichts darstellen. Also wir müssen keine Performance machen, weil wir leben einfach das, wer wir sind. Und das ist das Positive daran. Aber natürlich im Alltag versuchen wir schon auf Bücher zu achten, auf unsere Sprache, auf das Miteinander. Was haben die Eltern für Wünsche? Wie wollen die Eltern angesprochen werden? Dass wir darauf achten, dass wir den Kindern auch genau das mitgeben, was die Eltern sich wünschen, aber auch das, was wir mitbringen.
Ja, genau. Also das fördert auch viel Reflexion von unserer Seite als Team. Es gibt Kolleginnen hier im Team, die mehr Wissen über bestimmte Themen haben, die wichtig für unsere Konzeption sind, wie zum Beispiel interkulturelle Bildung und Erziehung oder gendersensible Erziehung. Und dann, wir lernen auch voneinander. Wir reflektieren auch auf unsere tägliche Arbeit. Und das ist auch sehr wichtig, weil wir haben so eine gewisse Sensibilität zum Thema. Heißt es nicht, dass wir auch Fehler machen oder dass wir auch Probleme, Diskussionen und so weiter. Und daher ist auch wichtig, dass wir uns regelmäßig austauschen. Auch, dass wir die Möglichkeit haben, an Fortbildungen teilzunehmen. Und dass wir auch im Gespräch mit den Eltern sind. Und wie Jama gesagt hat, dass wir auch verstehen, welche Bedürfnisse die Familien haben, aber dass wir auch das ansprechen können und vor allem mit den Kindern, dass wir die Kinder zuhören. Wir geben die Kinder viel Partizipation auch oder dass sie viel involviert sind in ihren eigenen Prozess. Wir begleiten die Kinder. Aber die Kinder selbst entscheiden, welche Wege sie gehen möchten.
Vor welche Herausforderungen stellt euch das vielleicht auch? Also das klingt jetzt für mich auch erstmal aufwendiger als vielleicht andere pädagogische Konzepte. Das heißt, ihr müsst wahrscheinlich mehr Zeit investieren, mehr Muße. Wie lässt sich das dann gut gestalten, so im Alltag?
Herausforderungen sind zum Beispiel gerade Kinder, die vielleicht aus einer Familie kommen, wo so klassisch Mama und Papa, wo es nicht die Hintergründe gibt zu anderen queeren Personen. Und die Kinder zu uns dann sagen, nein, das stimmt ja gar nicht, das ist Papa oder das ist Mama oder das macht nur eine Mama und das macht nur ein Papa oder das macht ein Mann, das macht eine Frau. Und damit müssen wir uns einfach auseinandersetzen und mit den Kindern ins Gespräch gehen und dann auch erklären, zum Beispiel, hey, du siehst mich, du hörst meine Stimme, sie ist hell, ich habe vielleicht nicht den Bartwuchs, aber dennoch möchte ich mit er angesprochen werden, was aber wiederum nicht bedeutet, dass ich unbedingt ein Mann sein will. Also wir gehen ganz offen mit den Kindern ins Gespräch und die Kinder können das oft ziemlich gut greifen, weil es sind ja eher die Erwachsenen, die etwas zu den Kindern sagen, um sie in eine Richtung zu lenken. Aber Kinder sind eigentlich sehr frei. Sie wollen einfach nur verstehen und begreifen.
Das Verständnis, dass wir noch im Prozess sind, ich glaube, das ist vielleicht manchmal eine Herausforderung, auch für die Eltern oder auch für uns. Wir bauen jeden Tag, wir entwickeln uns weiter und manchmal fehlt dieses Verständnis. Aber was ich wichtig finde, wenn wir nachhaltig mit unseren Konzeptionen uns entwickeln möchten, dass wir uns die Zeit nehmen, wir machen es langsam, wir fangen mit ein paar Sachen an, wir lernen von den Fehlern und wir gehen weiter. Vielleicht eine andere Herausforderung, die am Anfang da auch war, waren die viele Kritik gegen das Konzept. Auch so eine kleine Demo, die ich hier gab am Anfang, vor der Öffnung. Aber das dann gab auch eine Gegendemo, die viel größer war. Also wir haben immer noch diese negative Kommentare, könnte man sagen. Gleichzeitig auch viel Support vom Jugendamt, vom Senat, von den Eltern, von unserer Nachbarschaft.
Das gibt auch ganz viel Mut und Kraft. Es ist natürlich auch eine Herausforderung, hier jeden Tag hierher zu kommen, wenn wir nicht wissen, was passiert vor der Tür. Weil es halt Menschen gibt, die damit nicht einverstanden sind, dass wir hier diese Kita haben. Aber dadurch, dass wir auch dieses Wohngebäude haben, wir begegnen uns mit den NachbarInnen. Also wir grüßen uns mittlerweile jetzt so in den Jahren. Wir haben uns besser kennengelernt. Wir haben Personen aus dem Haus, die kommen uns hier besuchen, erzählen den Kindern Geschichten, Lieder singen. Also da ist schon ein ganz guter Austausch und es fühlt sich einfach gut an. Die Eltern wissen mittlerweile, wer ist hier so in der Nachbarschaft und die Eltern wissen, dass wir auch Besuch bekommen. Also wir machen das ganz transparent und das gibt schon auch ein ziemlich gutes Gefühl.
Was waren das für Erfahrungen, als hier dann Demos gegen euch stattgefunden haben? Hat das die Familien und Kinder und euch sehr verschreckt? Was macht das mit euch?
Ich denke nicht, vielleicht ist meine Perspektive, aber vor allem diese Demo und diese ganze Geschichte war am Anfang, aber vor der Eröffnung, da gab es noch kein Team, als das passiert ist. Danach, als wir eröffnet haben, da hatten wir eine Situation hier direkt in der Kita gehabt. Das war etwas, das uns als Team am Anfang sehr betroffen hat, natürlich. Zum Glück waren keine Kinder da, aber das hat etwas am Anfang gemacht. Aber wir hatten das auch als Team gemeinsam nochmal gesprochen, mit Unterstützung auch von einer externen Institution, Maneo. Und seit dann, ich glaube, ich habe das nicht beobachtet, dass so vor unserer Tür etwas kommt, zum Glück natürlich. Und von den Eltern zum Beispiel etwas, das ein Elternteil uns gesagt hat, ist, dass eigentlich als er in der Zeitung gelesen hat, dass es diese Demo gab und dass die Gegendemo und so weiter war, okay, ich möchte mein Kind genau da anmelden, wo diese Leute da so, ne, so, es hat auch Werbung gemacht irgendwie. Es ist auch den Eltern bekannt, dass wir ein bisschen mehr im Fokus stehen, aber die wissen auch, dass wir ein Sicherheitskonzept haben. Zum Beispiel, du hast ja gesehen, wir haben einen Code beim Eingang. Zum Glück, wir haben einen guten Schutzraum. Wir sind auch in Kontakt mit der Polizei hier im Bezirk, auch mit dem Träger natürlich. Wenn wir eine Veranstaltung machen, dann wir informieren das.
Die Eltern wissen, dass sie uns jederzeit ansprechen können. Wir thematisieren das auch auf dem Elternamt. Also es gibt auch Raum dafür. Das ist jetzt nichts, wo wir irgendwie, oh Gott, bloß nichts nach außen tragen, weil genau da fängt das Problem dann an. Wir machen das schon transparent und wir sind da auch sehr offen. Und das macht aber irgendwo auch den Punkt aus, zum Anfang, als die Kinder noch nicht da waren und das Team sich zusammengefunden hat und vor der Tür diese Demos waren, wir hatten alle ein Verständnis füreinander. Wir wussten alle, wie wir uns fühlen. Und das macht es irgendwo so besonders, weil wir alle auch privat unsere Erfahrung gemacht haben mit Queerfeindlichkeit und wir wussten, wie wir aufeinander zugehen. Wir haben eine Reflexion gemacht, uns wurden Gespräche angeboten, also wir waren damit nicht alleine. Und ich glaube, das war der Schwulenberatung auch klar, dass wenn was passiert, wir sind füreinander da. Aber ich habe bisher auch nie irgendwie gehört, dass Eltern sich Sorgen machen oder Angst haben. Das nicht.
Was würdet ihr denn Menschen, die nicht verstehen, weshalb es eine queersensible Kita geben muss, mit auf den Weg geben?
Sie können uns schreiben, wir machen einen Termin. Also wir gehen ganz transparent damit. Manchmal gibt es viele falsche Ideen, weil es nicht genau bewusst ist, was wir hier machen, weil eigentlich wir sind eine normale Kita. Wir haben unser Programm, wir basieren uns auf dem Berliner Bildungsprogramm. Wir machen alles, was vom Jugendamt, vom Senat gefordert wird. Also wir machen alles ganz wie beim anderen Kitas. Und daher, für mich ist immer das Thema, dass sehr gerne können zu uns kommen, Fragen stellen und so weiter, um zu verstehen, was wir genau hier machen und was eigentlich, wie viele positive Auswirkungen das haben kann, weil hier die Idee ist, dass wir nicht von Hass leben, sondern von Verständnis, von Respekt voreinander, ja, und von Wertschätzung, dass wir alle anders sind und dass es ist okay so.
Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es viele Kitas gibt, die gerne offener arbeiten wollen würden, wissen aber vielleicht nicht wie, weil oft schürt ja auch Hass durch Unwissenheit. Und wir hatten zum Anfang hier auch viele StudentInnen gehabt von Hochschulen, die irgendwie soziale Arbeit studieren. Wir haben sie herumgeführt, wir sind in Austausch gegangen und dafür sind wir auch immer offen. Natürlich muss man auch immer ein bisschen gucken, wir sind jetzt auch nicht die Leute, die irgendwie den Erklärbär spielen, ne? Also das soll jetzt auch nicht so, ich muss dir von A bis Z alles erklären. Es soll schon mit einem respektvollen Interesse da sein, hierher zu kommen und wirklich nachzufragen, wie könnten wir uns supporten oder austauschen?
Wie viel Raum nimmt queer-sensible Aufklärung ein?
Also da wird schon mal bei uns ganz deutlich, dass die Angebote, die wir machen, die sind überhaupt nicht geschlechtsbezogen. Das Kind nimmt teil, an was das Kind Interesse hat und nicht irgendwie, du nimmst daran teil, weil das ein Junge oder weil es ein Mädchen ist. Das ist ganz, ganz frei. Ich gehe zu einem Tisch, wo vermeintlich ein Junge sitzt und malt, dann biete ich auch Glitzer an, wie für alle anderen Kinder. Also da gibt's eigentlich kein, es ist für Mädchen oder Junge, die Angebote sind einfach für die Kinder und wir gucken, was interessiert dich als Kind und nicht, was interessiert dich, weil du dies oder jenes Geschlecht hast.
Es wird auch nicht so unterrichtet, so ja, jetzt sprechen wir über Queerness oder sonst was, ne? Dass es ist, manchmal Kinder sind neugierig, wir haben auch verschiedene Bücher, die Kinder dürfen sich auch freiwillig Bücher nehmen und zum Beispiel gibt es Bücher zum Onkel Thomas Hochzeit oder so zwei Männer heiraten oder auch verschiedene Familienkonstellationen oder verschiedene Themen und da kann man durch die Bücher mit den Kindern gehen und auch darüber reden. Also es ist ganz im Alltag integriert, nicht wie etwas Besonderes, sondern als etwas normal. Zum Beispiel, was hast du am Wochenende gemacht? Ja, ich habe da und dann vielleicht du und ich mit meiner Frau eigentlich, sie hat Geburtstag. Also, dass wir normal miteinander darüber reden, ne? Und normalisieren, dass viel auf Sprache wird geachtet auch. Zum Beispiel, wenn man über auch Berufe oder so spricht, das ist nicht unbedingt alle Bauarbeiter, sondern BauarbeiterInnen. Oder dass wir auch es eröffnen, dass die Möglichkeit für alle da steht und nicht nur begrenzt auf deinen Gender oder sowas, ne?
Würdet ihr sagen, dass Kinder, die aus Regenbogenfamilien stammen, die queere Eltern haben, dass die vor besonderen Herausforderungen stehen, für die ihr die halt fit macht, besonders wenn es dann auch so in Richtung Schule geht?
Da kann ich gerade so ein kleines Beispiel mitbringen. Wir haben einen Elternteil in der Gruppe, eine Person ist nicht binär und möchte nur mit dem Vornamen angesprochen werden, vom Kind oder auch Mama. Die andere Person ist Mama. Und das Kind hat in letzter Zeit öfter mal gesagt, ich werde heute abgeholt von Mama und Papa, weil dieses Kind von den meisten anderen Kindern hört, ich werde von Mama und Papa abgeholt, weil so viele queere Eltern haben wir hier gar nicht. Wir haben im größten Teil schon typisch oder klassisch Mama und klassisch Papa. Und mit diesem Elternteil hatte ich mich gestern unterhalten, wie können wir unterstützen, dass das Kind, was jetzt immer Mama und Papa sagt, obwohl es ja Mama und Mama ist oder Mama und der Vorname, wie können wir dahingehend unterstützen und was macht es eigentlich mit dem Elternteil? Wie geht's dir gerade? Hast du Bedürfnis, darüber irgendwie zu sprechen? Und dann sind wir gestern so ein bisschen in den Austausch gegangen und da war es zum Beispiel so gewesen, dass die Großeltern gerade zu Besuch waren und konnten nicht akzeptieren, dass das eine Elternteil, was nicht binär ist, nicht mit Papa angesprochen wird, weil die Eltern ihr eigenes Kind ja sozusagen so sehen, wie es geboren ist und nicht, wo das Elternteil jetzt sagt, ich bin aber nicht binär und ich möchte mit Mama angesprochen werden. Und da gehen wir auch sofort in den Austausch. Ich habe alle KollegInnen darüber informiert, dass wir das nochmal zum Thema machen und wie können wir auch die Eltern unterstützen und aber auch nochmal auf das Kind eingehen. Und gerade bei Eltern, die selbst queer sind, sie machen ihre eigenen Erfahrungen und ich kann es als eigene queere Person auch gut nachvollziehen und wir können uns nochmal ganz anders gegenseitig supporten, ohne eine Grenze zu überschreiten, dass es zu privat wird.
Ihr versteht euch ja nun explizit als so ein Safe Space und die Frage ist, geht das dann auch so weiter für die Kinder? Bereitet ihr die darauf vor, dass die dann in einen Raum kommen, der vielleicht nicht unbedingt so sensibel mit gewissen Inhalten umgeht wie bei euch?
Ja, das ist ein wichtiges Thema. Da sprechen wir gerade mit den Eltern der Vorschulkindern. Und das war schon Thema, aber nicht unbedingt wegen Queersein, sondern weil ein Kind etwas zu klein ist oder so etwas anders. Und dann war so, wie wichtig ist es, dass wir auch in den letzten Kita-Jahr von einem Kind verstärken, dass es okay ist, wer sie sind und dass sie wissen, dass es kann sein, dass jemand anders etwas kommentiert. Aber wie können wir die Kinder begleiten, damit sie irgendwie nicht persönlich nehmen, sondern das stimmt nicht. Das ist auch ein Teil unserer Konzeption, eine vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung zu fördern, weil das heißt, dass wir die Kinder bestärken, dass wir die Kinder begleiten, aber dass wir auch die Kinder so unterstützen, dass sie auch respektvoll miteinander gehen müssen. Also nicht nur, dass ich erwarte Respekt für mich, sondern dass ich auch Respekt für andere habe und dass ich auch Situationen erkennen kann, wo eine Person nicht gerecht behandelt wird. Ne? Also das ist ein langes Prozess natürlich, aber das ist auch unser Ziel, dass wir starke Kinder sozusagen haben, aber die auch die Ungerechtigkeiten aussprechen können und dass sie ein Beispiel auch für die Gesellschaft sind.
Wenn die Kinder hier raus sind, haben die Eltern die Verantwortung, ihr Kind zu begleiten. Wenn sie aber Worte für viele Dinge haben, können sie auch ihr Kind besser begleiten. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Punkt.
Was wünscht ihr euch für die Zukunft, für eure Kita?
Also erstmal wünsche ich mir Offenheit, dass Leute, die Interesse haben, keine Angst davor haben, uns anzusprechen. Dass sie einfach zu uns kommen und sagen, hey, ich habe von eurer Kita gehört, ich würde gerne in meiner eigenen Kita oder wo auch immer oder Ausbildung, ich möchte gerne dazulernen und wie kann ich an die Sache rangehen? Also das würde ich mir so ein bisschen wünschen wollen und dass die Gesellschaft uns als Bildungsort sieht und nicht als ein Ort, der irgendwie die Kinder nicht gut behandelt oder irgendwie in eine Richtung lenkt, wo die Gesellschaft sagt, das darf so nicht sein.
Ich habe das Gefühl, ihr seid da auf einem sehr guten Weg.
Aber das bedarf viel Arbeit. Also ich habe dennoch das Gefühl, wir müssen immer das Doppelte zeigen, was wir können oder wer wir sind. Also wir müssen immer mehr geben, um dass uns irgendwie zugetraut wird, ach echt, ihr macht den Beruf? Ja, das ist leider schon mein Gefühl. Und das wünsche ich mir für die Zukunft mehr, dass Ängste abgebaut werden.
Wir sind ja aktuell in einer Zeit, wo sehr viele Mittel eingekürzt werden in allen Bereichen und gerade auch im Bildungswesen. Ist das etwas, was euch Sorgen macht und wovon ihr auch betroffen seid?
Wir sind nicht direkt betroffen, aber etwas, das uns natürlich Sorgen macht, weil wir haben auch Partnerschaften mit anderen Institutionen, die gekürzt werden. Weil die Themen, die gekürzt werden, sind sehr wichtig für die Gesellschaft und sind ein Teil unseres Konzepts. Und deswegen, wenn andere Programme jetzt nicht mehr gibt, dann es hat eine negative Auswirkung natürlich in unsere Arbeit.
Wenn im Berliner Bildungsprogramm bestimmte Sachen gekürzt werden, wird ihnen einfach bestimmtes Wissen nicht mehr mitgegeben. Und dann sind wir genau wieder an diesem Punkt. Wenn dann so eine Kita wie hier aufgemacht wird und Leute kein Wissen haben, denken sie erstmal, okay, was ist das für eine Kita? Was machen die da eigentlich? Und dann entsteht wieder Unwissen. Und gerade für Leute, die in der Ausbildung sind, dem muss so viel Wissen wie möglich an die Hand gegeben werden. Und wenn das aber im Berliner Bildungsprogramm wegfällt, also wo kommen wir denn da noch hin? Und es geht ja nicht nur um Queerness, es geht ja um die komplette Vielfalt. Es wird dann nicht mehr über Thematiken gesprochen wie Inklusion, Also all das würde ja irgendwo wegfallen und das ist ja so wichtig für die Gesellschaft.
Ängste abbauen, gesellschaftliches Vertrauen aufbauen, damit Regenbogenfamilien ein gleichberechtigtes und diskriminierungsfreies Familienleben führen können. Für dieses Ziel setzen sich in Berlin viele mutige, engagierte Menschen ein, so wie Maria und Jama aus der Kita und Lisa vom Regenbogenfamilienzentrum. Was es bedeutet, im Jugendalter seine Queerness zu entdecken, darum geht es in der kommenden Episode von Kiez und Kids. Kollegin Jula Jordans spricht mit jungen Menschen über Outing und Safe Spaces in Tempelhof Schöneberg. Schaltet dann gerne wieder ein bei Kiez und Kids, eurem Familienpodcast. Ich bin Marius Ligowski, alles Liebe, ciao, ciao.
Kiez und Kids, der FluxFM Familienpodcast für Berlin. Freundlich unterstützt von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Weitere Infos und Episoden auf fluxfm.de.